Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Mike the Badass Sommerfeld und Holger Guck zu einem spannenden Roundtable rund ums Bodybuilding, das Coaching und natürlich auch, was beide geplant haben, aktuell auf ihrem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung mit Holger und Mike. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute Abend mit einem echten Knaller. Ich habe am Mikro heute Mike, the Badass Sommerfeld und Holger Guck zu einem sehr, sehr spannenden Roundtable, den wir kurzfristig ausgemacht haben. Ich grüße euch. Erstmal ganz herzliche Grüße zu Mike nach Hamburg.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Und zu Holger nach Egelstetten, das ist ganz genau.
In die Metropole. Ja. Danke dir, Olaf. Danke, dass du auch mal gesagt hast, dass ich aus Egelstetten komme.
Ja, das wollte ich unbedingt die ganze Zeit. Nachdem du jetzt das 20. Mal hier bist,
genau.
musste das einmal sein.
Ja.
Ja, wir haben das Ganze als Q&A und natürlich auch als Coach Roundtable hier aufgelegt. Wir sind alle drei Coaches. Und natürlich macht das Sinn, auch über diese Dinge zu sprechen. Ich habe eine ganze Reihe von Fragen eingesammelt, wo ganz viele auch an Mike direkt gehen. Du bist wie eh und je gefragt. Erste Geschichte, die Leute wissen wollen, bist du dauerhaft wieder in Deutschland ansässig?
Nein, ich habe mich 2022, ich weiß es gar nicht mehr, komplett abgemeldet. Also ich habe keinen Wohnsitz in Deutschland und auch nirgendwo auf der Welt. Also ich bin sozusagen staatenlos, wie man das nennt. Mhm. Und nein, ich werde nicht wieder in Deutschland ansässig.
Aber bist regelmäßig hier, also auch bei deinen Eltern und natürlich auch zu verschiedenen Projekten, ne?
Genau, jetzt bin ich jetzt gerade vor 2 Wochen in Deutschland gelandet. Da waren wir viel in Heidelberg. Habe meine Eltern besucht, habe mit meinem Dad trainiert, das ist immer ganz wichtig, Freunde besucht, dann habe ich auch noch bald Geburtstag, da bin ich auch gern in der Heimat, sage ich mal. Und natürlich dann zur FIBO, das ist eine absolute Pflichtveranstaltung.
Ja, war schon gespannt, was da dieses Jahr wieder abgeht. Mich interessiert ja vor allen Dingen, ob wieder mehr Athleten im Vordergrund stehen als reine Influencer. Es wäre sehr wünschenswert, ne? Dass die Leute, die ihre Stände dort auch haben, einfach auch aus sportlicher Seite mal wahrgenommen wären. Wäre mir persönlich wichtig. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Holger, was sagst du?
Ja, klar. Wenn man die Fibos von früher kennt und die letzten zwei Fibos oder die letzte, vor allem die letzte Fibo vor der Pandemiepause, da ist schon ganz schön ein Unterschied, ja.
Ja. Bei dir ist es ja auch nicht die erste, Mike, ne? Die Fibo.
Du, ja, korrekt. Ich muss aber leider sagen, dass wahrscheinlich die Influencer mit Abstand die Überhand übernehmen. Mhm. Und das ist einfach der Grund, dass Influencer, deren Job es ist, influential zu sein und so viel Aufmerksamkeit zu generieren wie möglich, wohingegen ein Bodybuilder oder ein Athlet sein Job ist, einfach nur Athlet zu sein und nicht so viel Wirbel um sich zu machen. Und die Influencer, muss man sagen, machen ihren Job verdammt gut. Die spielen mittlerweile richtig psychologisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Ja gut, ich meine, sie haben ja ihre Daseinsberechtigung und letztendlich sage ich das ja auch immer wieder, selbst wenn man Social Media mit einem Lachen und einem weinenden Auge betrachtet, aber ohne Social Media und die Influencer selber hätte es halt auch nicht diese Bewegung gegeben in der Fitnessbranche, ne? So seit 2013, 2014, wo das richtig Fahrt aufgenommen hat, ne? Ihr beide kommt auch noch tatsächlich mit aus einer Zeit, wo unsere erste Informationsquelle Team Andro war, ja?
Ja. Das stimmt.
Ja. Das stimmt.
Allerdings. Ja. Ich war tatsächlich schon mal mit Mike auf der FIBO. Und das war ein, das war wirklich, kannst du dich noch erinnern, Mike? Peak stand zusammen mit Kevin, mit Tim, mit Thomas.
Allerdings.
Das war das legendäre Peak-FIBO-Jahr. Da war der Peakstand der mit den längsten Schlangen, weil da halt wirklich mal 4, 5 richtige Knallerathleten am Start waren, ne? Richtige Knallerathleten. Und das hat mich immer so ein bisschen so an die gute alte Zeit tatsächlich erinnert, ja. Schon, wo man wirklich noch sich die Athleten angeguckt hat, ne? Das war cool.
Ja, also wie gesagt, gibt Mike schon auch recht, ne? Mit dieser die Influencer müssen es halt auch einfach machen, und letztendlich ist auch heute jemand, der im modernen Bodybuilding ansässig ist, auch ein Stück weit Influencer. Es geht ja gar nicht anders, weil damit ja auch Geld verdient wird. Ist halt so, ne? Und das ist auch so eine Sache, da kannst du halt auch sagen, love it or leave it, ne? Du musst es ja nicht angucken, ne? Wenn es dir nicht gefällt. Und auf der anderen Seite hat halt auch diese Möglichkeit, Werbung zu platzieren und alles andere, auch einen Haufen Geld in die Branche reingespült, was vorher nicht da war, auch für die Entwicklung.
Ja, ja, meine größte Sorge ist das Bullshit-Problem.
Ja.
Das ist meine allergrößte Sorge. Aber das werde ich wahrscheinlich, ich kleiner einer werde das wahrscheinlich nicht ändern, oder zumindest nur für meinen kleinen Kreis ändern. Aber das ist halt schon, ne? Also es bräuchte, Influencen ist super, aber es bräuchte wirklich irgendwann mal ein regulierendes Organ, das wirklich eine Auslese betreibt, bei dem, was da teilweise verzapft wird. Ne? Weil da sprechen wir ja nicht nur davon, dass es darum geht, einen Haufen Geld zu verdienen, sondern da sprechen wir ja da teilweise wirklich um gefährliche Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ne? Was ich da schon gesehen habe, und das ist für mich der einzige Punkt, wo ich negativ sehe. Ansonsten kann jeder influenzen. Ich influenze ja auch, obwohl ich das nicht sagen will, dass ich das bin. Aber das, ne, so durch seinen Content, den man produziert, beeinflusst man ja bestimmte Leute, ne? Aber ich mache das halt mit einer sehr großen Verantwortung und nicht maximal gewinnorientiert. Und das ist halt das, was ich so stark vermisse. In meiner kleinen Bubble, die ich mir anschaue, noch in sozialen Medien.
Wie kommt das bei dir an, Mike? Wenn da, ich meine, es wird ja auch wirklich, jetzt sehen wir mal von Beef oder sowas ab, aber mal so ganz andere Sachen, wo wirklich Müll erzählt wird. Kriegst du es mit explizit? Ja.
Ja, ich muss zugeben, ich befinde mich nicht allzu sehr in meiner Freizeit in den Social-Media-Sachen. Ich habe natürlich meine Arbeit da zu tun. Ich bin mehr, wie soll man sagen, Creator statt Konsumierer. Und ich muss Holger vollkommen recht geben, jeder, der in gewisser Weise einen kleinen Bruchteil an Erfahrung gemacht hat, versucht den natürlich auszuschmücken und so ansehnlich wie möglich zu machen. Und hin und wieder erwischt man jemanden mit ein bisschen Halbwissen, der dann halt Dinge erzählt, die potenziell Menschen schaden könnten. Und da wird es dann halt gefährlich. Deswegen, ich fand Holgers Idee gar nicht mal so blöd, einen Kanal zu kreieren, den man, ich weiß nicht, vielleicht irgendeine Kontrollfunktion hat, indem man einfach verschiedene Aussagen mal genau unter die Lupe nimmt und fundiert mit ein bisschen Gehirn durchleuchtet. Ich glaube, das wäre sehr vielversprechend, weil ich glaube, dass mittlerweile bekannt ist, dass ganz viele Leute Halbwissen verbreiten und nicht alles so Gold ist, was glänzt. Und wenn man sich auf eine Person verlassen kann, wie zum Beispiel den Holger, dass man da explizit immer wieder auf die Seite guckt, um zu checken, ob die Sachen denn stimmen oder nicht. Holger, das war ein Steilpass an dich. Ich will demnächst einen neuen Instagram-Account sehen von dir.
da sieht man mal, dass du nie meine Stories guckst. Ich habe eine Rubrik ins Leben gerufen, die nennt sich gefährliche Ernährungsseiten. Und da bekomme ich immer schöne Zuschriften von richtigen Müllseiten. Und die stelle ich immer wieder vor, und ich habe halt das Problem damit, dass ich mir denke, okay, da hast du jetzt eine übergeordnete Instanz, aber wer darf sich anmaßen, darüber zu entscheiden, ne, und so weiter. Das ist halt schwierig. Und darum mache ich das halt so, dass meine Community quasi gemeinsam entscheidet. Ich nominiere jemanden und meine Community entscheidet dann gemeinsam quasi, ob diese Seite sich quasi qualifiziert für die Liste gefährliche Ernährungsseiten. Wobei die ich da bis jetzt vorgestellt habe, also das ist ja glasklar, ne? Aber ja.
Ich stimme auch ganz fleißig ab.
Ja, machst du? Ja, super. Das ist mega. Das ist mega. Aber ja, aber also so in der Art, das ist halt so mein mini kleiner Beitrag, aber das hat halt alles keine keine riesen Reichweite und keine riesen Bedeutung, ne?
Also ich habe mir jetzt seit einigen Podcast-Episoden hin und wieder, weißt du ja auch, Holger, so die Freiheit rausgenommen, mal so abstruse Coaching-Geschichten aufs Korn zu nehmen. Ja, das ist so der Bereich. Also ich glaube, neben diesen Ernährungssachen wird nirgends so viel Blödsinn erzählt. Mike hat das gesagt, Halbwissen, Ausschmücken, diese Dinge, ja. Wie im Coaching-Bereich, wenn es speziell auch noch dazu um Wettkämpfe geht, vielleicht im Lifestyle-Bereich weniger, aber speziell, wenn es um Wettkämpfe geht und schon allein einfach auch da mal die Expertise, gegebenenfalls auch die Qualifikation von Leuten hinterfragst, die dann plötzlich Wettkampfathleten coachen. Und das finde ich dann schon auch wieder ganz spannend und deswegen dafür Aufklärung zu sorgen, finde ich gut. Man muss ja nicht immer jedes Mal hier irgendwie auch extra Streit anfangen, das sehe ich überhaupt nicht so. Ne? Manchmal bedarf es auch gar nicht des Nennens von Namen, ist so meine Erfahrung. Die Leute, die wissen dann schon selber, wer sich angesprochen fühlen darf und wer nicht. Jedenfalls die Zuschriften, die ich gekriegt habe, lassen darauf deuten. Ja. Krieg ich dann in den anonymen Fragen. Ne?
Ja, genau.
Die krieg ich dann in den anonymen Fragen. Das ist dann immer interessant. Ja, nächste Frage, nächste Fragen, die überwiegend an Mike gehen, aber wo natürlich auch immer auch die Meinung von Holger und mir klar gewünscht wird. Aber Mike, wie schätzt du denn die Ergebnisse bei den Arnold Classics in den USA und dann in Großbritannien ein? Einmal in der Open Bodybuilding und in der Classic Physik. Gehen die für dich so in Ordnung, wird hier konkret gefragt, oder wie hast du es gewertet?
An und für sich bin ich absolut für die Entscheidung. Also es gibt jetzt nichts, wo ich sagen könnte, okay, das ist absolut fehl am Platz. Wenn wir mal über das Open Bodybuilding sprechen, reden wir über zwei Hauptakteure, das ist einmal Samson und einmal Hardy. Und da muss man einfach schauen, Äpfel oder Orangen. Man hat bei Samson eine richtig schöne Linie, ein großer, voller, runder Bodybuilder. Wir haben den Hardy, der ist ein bisschen kleiner, kompakter. Und bringt eine Qualität, die habe ich kaum sonst irgendwo gesehen auf der Welt. Und da muss man einfach schauen, was die Judges lieber sehen. Und offensichtlich war es HD mit einer Muskelqualität. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, sowas zu sehen. Ich persönlich hätte gerne Samson gewinnen sehen. Nicht, weil ich HD nicht mag. Ich finde, es ein cooler Bodybuilder und ein super Athlet. Aber ich bin eher Team Linie. Weil es das ist, was für mich Bodybuilding ist. Ein schöner, ästhetischer Körper. Und nicht, dass Hardy nicht ästhetisch ist, aber er ist deutlich kompakter, seine Taille ist ein bisschen breiter, aber er bringt halt einen absoluten Freak-Faktor in diese Show. Und deswegen hat er wahrscheinlich gewonnen. Also, egal wie man es dreht und wendet, ich denke, Hardy hat verdient gewonnen. Auch wenn ich persönlich mir gewünscht hätte, dass Samson vielleicht auch so ein Ding mit nach Hause nimmt. Wer mich beeindruckt hat, waren zwei. Einmal John De La Rosa, den kenne ich persönlich, mit dem habe ich schon trainiert zusammen in Miami. Und er hatte jetzt eine Zeit lang ja keine Wettkämpfe gemacht und kam dann auf die Show und sah wirklich gut aus. Soweit ich weiß, wird er jetzt gerade von Patrick Thur gecoacht. Patrick hat mich auch eine Zeit lang vorbereitet. Ich weiß, was er kann. Patrick ist ein sehr, sehr, sehr guter Coach, sehr detailliert. Und was er da mit John De La Rosa gemacht hat, war wirklich vorbildlich. Ich glaube, es war bis heute sein bestes Paket. Und dann Rafael Brandao. Also ich kenne Rafa schon seit, ich glaube, einigen Jahren, vielleicht 10 Jahre schon. Und er arbeitet mit meinem Coach zusammen, Neil Hill. Und sie haben es geschafft, innerhalb einer Saison 20 Pfund Muskulatur draufzupacken. Wir reden hier von fast 10 Kilo Fleisch. Und das ist erstaunlich. Und on top haben sie es geschafft, das Ganze noch in Form zu bringen. Und deswegen hat für mich Rafa absolut einen Top-Spot, meiner Meinung nach verdient. Wenn wir jetzt über Classic sprechen, gab es natürlich die Überraschung des Jahres. Oder der letzten 5 Jahre, wenn man so will. Wesley, der übrigens am selben Tag, an derselben Show, wie ich Profi wurde, er damals in der Classic, ich damals im Bodybuilding, hat sich einige Plätze verdient. und hat das Ding gewonnen, und zwar back-to-back. Ich fand, er war extrem gut in Form, er war extrem harmonisch und er ist das Classic Bodybuilding der 80er Jahre, würde ich sagen. Er ist das, was ursprünglich Golden Era Bodybuilding war. Und deswegen kann ich absolut verstehen, dass er auf einem Arnold-Wettkampf, egal ob das jetzt Ohio oder UK ist, dieses Ding gewinnt. Das Einzige, was mir ein bisschen gefehlt hat, waren zwei Dinge. Ich hatte das Gefühl, dass seine Mittelpartie etwas weiter und breiter war als die der Konkurrenz. Und seine Beine sind mir etwas abgefallen im Gegensatz zur Konkurrenz. Was nicht heißt, dass es nicht den Kriterien entspricht. Wenn man sich das Classic Bodybuilding oder das Bodybuilding in den 80er Jahren anguckt, die hatten alle nicht so riesige Beine, mit zwei, drei Ausnahmen, Tom Platz und die Leute. Aber so ein Arnold Schwarzenegger hatte auch nie Riesenbeine. Und so sah halt ein Wesley Withers aus auf dem Wettkampf. Genau so. Deswegen kann ich verstehen, dass er das Ding gewonnen hat. Ramon gehört für mich nach wie vor zur absoluten Top-Elite, genauso wie Urs. Michael Daboul war in Ohio weniger hart, als ich es gewohnt war. Ich kenne Michael sehr gut, also wir trainieren auch in Dubai meistens zusammen. Er und ich leben oder verbringen sehr viel Zeit in Dubai. Und soweit ich weiß, hat er in UK nochmal seine Form richtig aufpoliert und kam da richtig gut. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Platzierungen an und für sich so gerechtfertigt waren. Also ich würde jetzt keinem sagen, dass es nicht verdient hat, weil jeder hat wirklich ein gutes Paket gebracht. Ramon kam ein bisschen leichter, ganz einfach wegen dieser Wagengeschichte. Da hatte er in der Vergangenheit ein bisschen, ich sag mal, Struggle. Das haben sie dieses Mal gut hingekriegt. Urs kam voller als die Jahre zuvor. Dennoch, da sind immer noch die Arme im Weg, die nicht so ganz mitziehen. Dennoch Fleisch auf dem Rücken, Fleisch auf die Beine, das ist ganz gut gewachsen. Aber ja, jeder hat noch so ein bisschen was, wo er dran arbeiten kann, mit Sicherheit. Keiner ist perfekt und keiner heißt Chris Bumstead. Aber es wird an der Zeit, dass Herr Bumstead bald abgelöst wird. Und man munkelt in den engen Reihen, dass er auch nicht mehr lange Wettkämpfe macht.
Das kommt immer mal wieder auf und ich habe eine ganz interessante Ansicht. Ich habe letzte Woche eine Podcast-Episode, haben wir noch nicht gesendet, mit der Jennifer Zino da aufgenommen. Und die sagt da auch, mit Olaf Olympia dann wieder, ne, andere Geschichte, andere Mischung, ganz anderes Line-up. Das muss man dann sehen, wie das ist. Und dann sind ja auch andere Leute dann mit dabei, so wie du, Mike. Ne? Du bist ja dann auch beim Olympia dabei. Da komm, ich schmeiß mal hier gleich noch eine Frage rein, bevor ich mal zu Holger rüber switche. Gibt's von dir noch einen Wettkampf vorher?
Es ist nichts fest geplant. Also kurz zu der ganzen Geschichte drumherum. Ich bin jetzt gerade in meiner allerersten Aufbauphase seit über 4 Jahren. Die letzten 4 Jahre habe ich zwischen 2.500 und 3.000 Kalorien verbracht, habe unterm Jahr wirklich eine ganz, ganz ruhige Kugel geschoben, habe mich viel erholt, viel recovered. Und dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich gezielt Muskel aufbaue, bevor es wieder zu einem Wettkampf geht. Das heißt, wenn die Sterne gut stehen, werde ich ein neues Paket, ein Mike 2.0 auf die Bühne bringen, wenn Gott so will. Und ob das Ganze dann hinhaut, wenn ich zuvor noch eine Show mache, weiß ich nicht. Deswegen lasse ich mir das ein bisschen offen und lasse es auch, um ehrlich zu sein, meinen Coach entscheiden. Denn je nachdem, wie die Diät verläuft, beziehungsweise die Off-Season endet und die Diät verläuft, entscheiden wir dann, ob wir vielleicht eine Show zuvor machen oder nicht. Ich persönlich würde es begrüßen, weil aus Erfahrung ist es einfach so, dass wenn du einmal einen Wettkampf gemacht hast, findest du ein bisschen in den Groove. Du lernst wieder dieses Wettkampfgeschehen mit der Farbe, mit dem Schlafen, die ganzen Routinen, weil so ein Wettkampftag unterscheidet sich natürlich maßgeblich von so einem typischen Alltagstag. Und wenn man das einmal zuvor durchgespielt hat, dann ist man da ein bisschen aufgewärmt, wenn es dann auf die große Bühne geht.
Ich sage immer Bühnenrost abschütteln. Ja, das ist ja auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Holger, ich weiß nicht, was hast du für einen Eindruck gehabt in den Open Classes bei den vergangenen AC-Veranstaltungen? Mike das auch gesagt hat über Samson. Ich finde immer, Samson sieht ein bisschen aus wie Tony Freeman. Weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ihr den seht.
Könnte ich jetzt gar nicht sagen.
Ja.
Also Tony Freeman hatte ja in der Vergangenheit, er war ja der X-Man. Man hatte
genau,
den X-Man
genau
genannt.
Deshalb. Ja, genau. Genau,
ja. Ja, ich würde sagen, Samson ähnelt dem, nur mit etwas mehr Fleisch. Also ich war in Waldorf trainieren damals, das ist schon gute 10 Jahre her, und Tony Freeman war auch da. Und ich kenne Samson persönlich und ich kenne Tony Freeman so vom Sehen. Und ich glaube, Samson hat noch mal einiges mehr an Fleisch.
Und hat aber seine Mittelpartie unter Kontrolle. Was
Korrekt.
mir gut gefällt, auch bei Hardy, alle beide, ja.
Ja, das hat sich wieder ein bisschen verbessert, gell, finde ich,
Ja,
insgesamt.
also bei,
Also
gut,
zumindest bei den Vorderen.
ja.
Das war ja mal
Aber
wirklich richtig schlimm ein paar Jahre.
ja. Also da denke ich, ist sicherlich auch so eine Tendenz erkennbar. Ja. Ja, dann gleich mal die nächste Frage raus, die können wir uns allen dreien stellen. Inwieweit sehen wir als Athleten und Coaches das als hinderlich an, wenn man tätowiert ist und auf die Bühne geht? Holger, was sagst du mit der kleinsten Tätowierung von uns allen?
Ich mit der kleinsten Tätowierung. Okay, also
Ja.
ich habe ja einen Schwarz. Also ich kann das ja so sagen,
Ja.
wie es ist. Ne? Ich habe ja einen nahezu schwarzen Arm rechts. Und ja, das ist ein Riesenhindernis. Das ist ja logisch. Ne? Also das ist meine Brust und mein rechter Arm sind nahezu schwarz. Und da ist natürlich mit Kontur mal überhaupt nichts los. Das sieht aus wie ein dunkler Klops. Ne? So, ich wollte das ja so, weil mir das halt jetzt aus anderen Gesichtspunkten halt einfach gefällt. Auch dieses, dass es links-rechts so unterschiedlich ist, aber für den Wettkampf, für den Bodybuilding-Wettkampf ist das Oberscheiße. Oberscheiße. Das, ja. Also, wobei ich habe jetzt auch, ich war vor 2 Jahren mit einem Athleten, der auch stärker tätowiert war. Und der hatte, glaube ich, der hatte so ein Tattoo-Tanning, hatte der, glaube ich, mitgebucht. Das gibt's, glaube ich, Olaf, oder?
Ja, das gibt's.
Das gibt's.
Das gibt's,
Und da
ja.
war ich richtig überrascht. Die haben das wirklich super gemacht. Also das bräuchte ich auf jeden Fall. Also ich sehe das ja jeden Tag. Das ist wirklich ein großer Unterschied, ob du jetzt sehr, sehr dunkle, tattoo-dunkle, schwarze Haut hast oder halt eine normale Haut. Ne? Da fehlen dir die Konturen, da fehlen dir die Streifen, das siehst du halt alles nicht. Ne? So. Also ich sage, das ist ein großes Hindernis.
Also bei mir haben wir es ja auch immer dunkel gemacht. Ich habe ja nun auch einiges. Ne? Und bei Mike, wenn ich den früher immer schon gesehen habe, habe ich mir gedacht, der wird schon wissen, warum er nur die Hände tätowiert hat. Ne? Ja.
Ja. Korrekt. Und ich muss auch dazu sagen, dass das eine kleine Hintergrundgeschichte hat. 2018 wurde bei mir ein Gendefekt diagnostiziert und meine ganze Haut hat sich geschält, also an den Körperstellen, die Sonne ausgesetzt waren. Und dadurch, dass ich meine Hände in die Hosentasche gesteckt habe, Leuten die Hände geschüttelt habe, hatte ich überall Narben an den Händen. Und jetzt, ich bin jetzt nicht unbedingt ein schüchterner Typ oder naja, aber wenn jemandem die Hand gibst und der erste Blick ist immer auf deine vernarbte Hand, dann kriegt man da schon ein ungutes Gefühl. Und irgendwann habe ich mich dann einfach entschieden, die Dinger voll zu hacken. Also die sind relativ dunkel, die sind fast komplett zu, meine Hände. Und ja, der Rest tatsächlich nicht, weil, wie Holger gerade schon hervorragend erklärt hat, es geht im Bodybuilding ja um Muskelteilung und nicht nur Muskelteilung, sondern auch die Querteilungen, also diese Querstreifen, diese ganz feinen, die man auf der Muskulatur dann erkennt und auf einem gewissen Level geht es genau um diese kleinen Feinheiten. Und wenn man die halt mit einem Tattoo covert, dann erkennt man die nicht mehr so gut. Ihr habt recht, es gibt so ein Camouflage, nennt sich das. Das ist allerdings in ein paar Verbänden tatsächlich verboten zu benutzen. Deswegen halte ich es für ziemlich schwierig, das ja illegalerweise abzudecken und Gefahr zu laufen, dass man disqualifiziert wird. Deswegen lieber erstmal keine Tattoos.
Gibt's Mike, gibt's in der Spitze, in der Classic Physik oder in der Open Class überhaupt jemanden, der stärker tätowiert ist? Habe ich keinen gesehen, gell? Habe ich
Also
keinen
Chris
gesehen.
hat den Unterarm voll
Das habe ich
tätowiert.
gesehen, ja.
Genau, Ramon hat am Hals ein Tattoo, aber jetzt nix, also niemand, der zugehackt ist.
Nichts Flächiges, ne? Nichts
Nee.
Flächiges, ja. Ja, also das, ja, gut, hätte ich mir nochmal überlegen können, aber da. Das war, denke ich, als schon bei mir schon klar war, dass das hier jetzt auch nicht sehr weit gehen, weil ich denke, auf einem Amateurniveau sieht man das auch deutlich häufiger. Und aber es betrifft tatsächlich alle Klassen. Es betrifft auch die Frauenklassen genauso. Also ich sage, wer da nach vorne kommen will, Auch bei den Frauen, der sollte tunlichst vermeiden, ob für Bikini oder Physik großflächig tätowiert zu sein.
Olaf,
Aber ja.
Olaf, in welchem Verband gibt es eine Tattoo-Klasse? Da,
Die gibt's, den gibt's tatsächlich bei
irgendwo,
dem,
irgendwo gab es doch eine Tattoo-Klasse, oder?
beim, ja, ja beim, beim Dachverband von der GmbF, bei der 1BE, PNBE,
Ja.
gibt es jedes Jahr bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften eine Ink-Class. Und die sind auf Druck der Holländer, ist die aufgenommen worden. Und die Holländer haben auch noch eine eigene Ink-Class bei ihrer Landesmeisterschaft. Also da müssen bestimmte Körperteile fast vollständig tätowiert sein, wiederum, damit du dort antreten darfst. So, ist tatsächlich eine Option, aber jedes Mal nach Holland zu fahren, ist mir jetzt zu weit. Ne?
Nee, aber das ist mir gerade eben eingefallen, weil ich das glaube, ich hatte das noch im Hinterkopf, dass ich irgendwo mal gelesen habe, eine Tattoo-Klasse gäbe es, ne?
Ja,
Ja.
die gibt es da tatsächlich und die sind vor allen Dingen auch immer, auch beim Natural Olympia haben wir die. Die sind da auch immer reichlich, die sind da auch immer gut besetzt. Ne?
Glaube.
Ja, also die nächste Frage, Mike, scheint die Leute auch ein bisschen näher zu interessieren, tatsächlich, weil das hier öfter gefragt wurde. Wie lange setzt du denn in der Regel, beziehungsweise du und dein Coach, muss man ja ganz klar sagen, dann auch in dem Fall, Zeit für eine Wettkampfdiät an, für eine unmittelbare Vorbereitung? Wie viele Wochen?
Oh, einige Wochen, ich würde sagen 24 Wochen ungefähr. Und es hat einfach den Grund, dass ich, wie ich schon gesagt habe, mit diesem Gendefekt etwas limitiert bin in den Dingen, die man als Enhanced Bodybuilder so tun kann. Um das in klareren Worten zu nennen, alle Orals, also Tablettenformen, fallen raus. Das heißt, wenn wir jetzt mal über Bodybuilding an sich sprechen, gibt es so eine Phase kurz vorm Wettkampf. Da zünden ab und zu ein paar Athleten, ein paar Raketen, die halt nochmal einen kleinen Feinschliff bringen. Und das fällt bei mir halt eben raus. Deswegen nehme ich mir lieber ein bisschen Zeit und versuche möglichst vor dem Wettkampf schon etwas in Form zu sein, um dann die letzte Woche nicht nochmal extra aufs Gaspedal treten zu müssen, sondern eher so einen Gang zurückschalten. Ich habe gemerkt in der Vergangenheit, dass mir das ein bisschen gut tut. Ich bin zwar der Typ, der gerne nochmal doppelt so viel Cardio macht und doppelt so hart trainiert und nochmal die Hälfte isst, aber hat einfach gezeigt, dass es nicht zielführend ist und mein Trainer hat mir damals auch ordentlich auf die Finger gekloppt, als ich das wieder vorhatte. Und er hat recht behalten. Also ich darf dann kein Cardio mehr machen, ich darf nicht mehr hart trainieren, keine Wiederholungen mehr ins Muskelversagen. Und das tut meiner Form tatsächlich gut. Mein Körper erholt sich dadurch besser, ich bin weniger gestresst, ich kann ein bisschen besser schlafen. Also ja, meine Diät beginnt in der Regel gute 5 Monate zuvor, wobei der erste Monat immer so ein bisschen, ich nenne es Pre-Diet, im Sinne von ab und, ne, abends esse ich mal ein paar M&M's in meinem Joghurt und so. Der ganze Kram fliegt alles raus. Da säubert man das System und macht sich ready, baut alle Routinen ein und dann 4 bis 5 Monate davor ist dann ready to rumble. Da gibt es dann nichts mehr, was dazwischen kommt.
Ja, also so ein klassisches Reinschwingen, einfach sich Zeit nehmen auch dafür, ne? Ja. 24 bis 20 Wochen, ja, das ist schon auch so fast der Bereich mitunter, den man im Naturalbereich ansetzt. Da gibt es ja, Holger, Frage an dich, da gibt es ja nun tatsächlich auch Unterschiede. Ne? Ist es real betrachtet tatsächlich so, dass die Vorbereitungszeit im Allgemeinen für einen Naturalathleten, ich meine immer die unmittelbare Wettkampfdiät, ne? Dass die länger ist als die für jemanden, der unterstützt?
Also, ich glaube, egal, ob du jetzt mit oder ohne ne, Superbenzin fährst, ich glaube, das Masterkriterium für die Dauer der Wettkampfdiät ist der bestehende Körperfettgehalt zu Beginn. Ne, also das, ich glaube, das sind einfach, das ist das, wo du halt am meisten, wo du halt die meisten Wochen dafür im Kalender ankreuzen musst. Jetzt hast du natürlich unterstützt, musst du halt jetzt nicht so stark aufpassen, dass du jetzt nicht zu viel fettfreie Masse verlierst, zu viel Muskelmasse verlierst und so weiter. Auf der anderen Seite hast du aber halt die Geschichte, dass diese ganzen Substanzen halt natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem was, welche zusammen, halt auch gewisse negative Effekte auf die Form haben, die man dann über gewisse Umstellungen erst wieder zurückdrehen muss oder abändern muss. Und das kostet dich dann wieder Zeit. Also, wahrscheinlich ist es am Ende 0 auf 0, aber du hast bei der einen Sache ganz einfach Faktoren, auf die du vermehrt Wert legen musst und die dir Zeit kosten, und bei der anderen Vorbereitung hast du das aber halt auch, ne?
Mike, was denkst du? Du bist ja auch Coach. Unterschätzen am Anfang die meisten Athleten und Athletinnen ein bisschen, wie viel wirklich runter muss? Jetzt mal 100%. Ganz egal.
Ja. 100%. Es ist ja auch so, dass wenn Athleten das erste Mal eine Wettkampfdiät machen, haben sie, ich nenne es immer Babyspeck. Und der Körper ist es nicht gewohnt, auf einen 1%igen Körperfettgehalt nach unten zu gehen. Das heißt, dass die Alarmglocken im Körper relativ schnell mal anspringen. Ich habe auch gemerkt jetzt im Laufe meiner letzten Wettkampfjahre, dass ich immer leichter in Form komme, im Sinne von, ich muss mich weniger mental und körperlich verausgaben. Also mein Körper scheint, dass mein Körper immer mehr gewohnt an die Situation ist. Und ich hatte das Gespräch auch mit Thomas Scheu, und er war ja quasi sein ganzes Leben lang in Form. Für den ist es gar kein Act, irgendwie in 6 Wochen in Wettkampfform zu kommen. Und ne, wenn jetzt ein Athlet das erste Mal auf die Bühne geht und man denkt, ja, so 8 Kilo müssen runter und am Ende sind es 16, weil sie halt total unterschätzt haben, was da alles dazugehört. Da gehört Wasser dazu, da gehört Körperfett dazu. Mit Sicherheit wird auch der ein oder andere Muskel ein bisschen kleiner am Ende der Wettkampfdiät. Aber 100% wird es unterschätzt.
Definitiv.
Wegen der Standardrechnung, die da immer kommt, ja, und die rechnen dann von einem Körperfettanteil, den sie von der Waage zu Hause lesen, wo sie mit den Füßen draufstehen, dann nicht mal mit dem Kaliber gemessen ist, dann rechnen sie dann 10 Kilo runter und dann bin ich ja bei 5%. Ja, so rechnen
ja,
sie.
Ja, genau. Ja. Also ja, kann ich 1:1 ganz genau das Gleiche sagen. Einmal zu dem Überschätzen, wie viel Muskelmasse am Ende übrig bleibt. Da habe ich schon einige große Augen gesehen bei mir. Und auch die Geschichte, die Mike gesagt hat mit dieser ersten Vorbereitung, die immer ein bisschen schwieriger ist als die anderen. Und dann danach sowas wie, was ist das? So eine Art Memory-Effekt. Dann quasi entsteht und das dann nicht mehr ganz so schwierig irgendwo ist und man sich dann natürlich dann auch verbessern kann. Früher zu meiner Zeit und zu meiner semi-professionellen Zeit war das so, dass man halt immer so gesagt hat, ja, Streifen im Arsch, wenn du hast, dann bist du wirklich richtig hart, aber so im ersten Jahr gelingt dir das halt meistens nie. Und das ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen Quatsch gewesen, aber in vielen Fällen hat es tatsächlich gestimmt. Ne, ja. Da war dann so dieses ganz kleine bisschen am Hintern war dann noch drauf, und wenn man dann die zweite, dritte Vorbereitung gemacht hat, dann hat man dann gesehen, jetzt hat's, diesmal hat's funktioniert mit den Streifen am Arsch. Das war zu meiner Zeit irgendwie so ein oberstes Qualitätskriterium, ne?
Ja, das ist aber bei der GmbF heute auch noch das oberste Qualitätskriterium. Mhm. Ja.
Genau.
Und da kannst du, also ganz dünn kannst du sein, aber Hauptsache, du hast die Streifen. Aber was ich nochmal unterstreichen muss, was Mike gesagt hat, der einiges jünger ist als ich, und Holger, du weißt es bei mir ja auch selber, wir haben die letzten Male immer viel weniger Zeit bei mir gebraucht, ne, bis ich wirklich in Form war. Hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass man, wenn man diszipliniert genug ist, sich intuitiv auch in der Phase dazwischen ein bisschen besser beherrscht, ja. Und wenn die ersten paar Runden des großen Fressens vorbei sind, dann einfach auch mal einen Gang wieder runternimmt und sagt, ja, das ist okay, ich muss das hier jetzt auch nicht übertreiben. Ich will mal noch was aufgreifen, was Mike eben noch gesagt hat, Holger. Das ist ganz interessant, wie er da über seine Vorbereitung gesprochen hat. Ich formuliere es mal ganz kurz und knapp. Einen Gang dann rausnehmen am Ende der Vorbereitung und am Ende der Wettkampfdiät. Das spricht doch vieles dafür. Oder wie siehst du es auch durch die Erfahrung mit der Vielzahl der Athleten? Haben wir ja auch schon gemacht, ne?
Ja, also das ist ja, ich sage jetzt mal so, also je nachdem, was man da jetzt für eine Zeit ansetzt, aber dieses Modell vor einem Wettkampfereignis 1, 2, 3 Gänge runterzuschalten, temporär, das macht ja jede Sportart. Ne? Das macht ja nicht nur Bodybuilding so. Und das ist auch absolut richtig. Das ist auch absolut richtig so, den Stress rauszunehmen. Heute habe ich erst Charts gepostet über wissenschaftliche Daten, die man über Peak Weeks hat. Und da ist auch etwas, das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Da ist auch wirklich Stress, der Faktor Stress in der Peak Week. Stresse deinen Körper nicht in der letzten Woche vor dem Wettkampf. Stresse ihn nicht mit 20 Liter Wasser. Stresse ihn nicht mit 4 Tage gar nichts trinken. Stresse ihn nicht mit Lebensmitteln, die er die letzten 6 Monate nicht mehr gekannt hat, an die er überhaupt nicht angepasst ist. Stresse ihn nicht mit viel, viel zu harten Training noch in dieser Phase und. Also ich glaube, dass es ist ein Riesenfaktor. Es ist ein Riesenfaktor. Ich hab auch hier jetzt aktuell die Kim, die ich letztes Mal genannt habe, bei der weiß ich jetzt schon, dass die in der letzten Woche vor ihrem Wettkampf keine einzige Hantel mehr in die Hand nehmen wird, weil die da ganz extrem auf diese Stressoren anspricht. Direkt mit Körpergewicht, mit Wassereinlagerungen. Und an so einem Beispiel sieht man das mal, was das wirklich für einen Einfluss haben kann, ne?
Das, ich denke, dass dieser Faktor Stress, der auch derjenige ist, der am meisten unterschätzt wird. Viele trainieren sich halt, wie ich immer sage, die schlappen runter bis zum Schluss, obwohl es eigentlich besser wäre, wenn sie dann ein paar Tage einen Gang rausnehmen. Auch die Coaches denen das mal so erklären würden. Ja,
Ja, auf jeden Fall.
ich bin sogar der Meinung, dass gerade ein Naturalathlet einen Gang rausnehmen sollte. Ja, also ich habe das ja jetzt ganz oft begegnet, mir gerade wieder. Mike, ich habe aktuell einen Haufen Newcomer, die im Frühjahr jetzt starten, ja, die das erste Mal hochgehen, die mir dann auch sagen, ich habe Angst, dass ich das verkacke, wenn ich jetzt nicht mehr so, ich sag, formulieren Sie wirklich so, wenn ich jetzt nicht mehr so volle Pulle im Training gehe. Und ich versuche denen das immer wieder zu erklären, aber die ganzen Jahre über, dass es das gar nicht notwendig ist, dass es eigentlich nur noch reicht, gut durchzukommen durchs Training. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, also man muss ein bisschen die anderen Faktoren mit berücksichtigen. Grundlegend stimme ich zu, dass es keinen Grund gibt, den Körper aufs Maximale nochmal zu zerstören, kurz vorm Wettkampf. A, für was? Man baut eh keine Muskeln auf, man hat vielleicht noch ein paar hundert Kalorien, im besten Fall unter 2000. Man ist massiv im Defizit, was soll da passieren? Ja, man verbrennt Kalorien, die man aber locker über die Diät managen kann. Also dieses Ganze, sich im Training 100% zu zerstören, macht in vielen Aspekten einfach keinen Sinn. Es gibt nur ein Szenario, wo ich sage, okay, da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Man hat einen Athlet, der trainiert 5-mal die Woche, ordentlich, schwer, sauber und sieht immer hervorragend aus. 2 Wochen vorm Wettkampf, ganz normales Alltagsgeschehen, ist der Typ 99,9% ready. Du könntest ihn morgen auf die Bühne stellen. Jetzt ist mein Grundgedanke: Wieso soll ich sein komplettes Setup verändern? Und damit meine ich Trinkverhalten, Essverhalten, Trainingsverhalten, Recovery, wenn der schon fast perfekt ist. Jetzt kann man argumentieren, klar, man könnte ein bisschen Stress rausnehmen. Auf der anderen Seite fehlt auch Stimulus und so ein bisschen Muskelfülle, wenn man lange nicht trainiert. Und das wäre das einzige Szenario, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, du gehst ganz normal trainieren, vielleicht nicht also nicht Balls to Walls, also nicht kaputt machen, aber geh trainieren, mach dein Ding. Und wenn sich die Optik nicht verändert, ist alles gut. Ich glaube, dass man mit dieser Peak Week Geschichte zwar 10% besser machen kann, aber auch irgendwie 80% verkacken kann. Da gibt es so viele Variablen und es funktioniert einfach nicht immer alles nach Plan.
Ja,
Man
und
muss
das,
einfach nur mal schlecht schlafen, dann ist die Kiste durch.
ja, das stimmt. Und das Interessante ist ja, dass das ja nicht mal bei den am besten betreutesten Athleten auf dem Planeten immer funktioniert. Ne? Also wie oft man sieht, dass dann die Top-Athleten der Welt in der offenen Klasse dass da dann Leute daherkommen, wo man sich denkt, ach du heilige Scheiße. Das hat man ja in der Markus-Rühl-Zeit hat man das ja auch schon immer wieder mal gesehen, dass da einfach die letzten 3 Tage irgendwas ganz Schlimmes passiert sein muss. Ne? Also das ist wirklich genau wie du sagst, Mike. Damit kann man 10% rausholen, aber damit kannst du von jetzt auf gleich alles die ganz 24 Wochen ruinieren.
Ja,
Ja.
und es geht vor allen Dingen schnell. Ja, es geht vor allen Dingen schnell und so ganz in der Weltspitze Bei Profi-Wettkämpfen oder bei Mr. Olympia, da wo Mike ist, ist es sowieso noch, ist glaube ich so die Gratwanderung eh noch stärker, was dieses Finish angeht, ne? Als man das sonst so hat. Aber es geht, alle möglichen Sachen können auch trotzdem funktionieren. Oder wieder dem, dass man auch in der Schlusswoche was verkacken kann, funktionieren dann plötzlich ganz andere Geschichten. Holger, denk an unser letztes Gespräch, als ich zum Formcheck bei dir war. Ich sage nur 18 Kinderriegel als Frontload. Ne? Ungewollt
Genau,
natürlich,
genau,
klar. Ja.
genau.
Ja. Kann man mal hier zum Besten geben. Man kennt die Geschichte auch nicht, aber am Montag in der Peak Week. Ich sag's ganz ehrlich, wie es war. Ich hatte Stress bis unters Dach und ich räume alles, was Süßigkeiten sind, auch die ich mit zu Wettkämpfen nehme, Mike, räume ich weg. Ja, geht in den Keller bei mir. Bloß an dem Tag war es dann so, dass ich einfach, klar war ich, das war undiszipliniert und Asche auf mein Haupt, aber jeder hat sowas schon mal gehabt. Fressflash gekriegt und so eine Riesenpackung von den Kinderriegeln gegessen, 18 Stück. Und das nächste Tag hat Holger gesagt, wir haben eigentlich eher so semi-straff entladen dann 2 Tage, ne? Und die Form war Bombe, oder? Dann die kam. Ja. Also das hängt wirklich auch immer ein bisschen so mit diesem individuellen Setup zusammen. Klar wird das, was mir da passiert, ist keinem Profi passieren. Ja, da bin ich
Seitdem
sicher.
wünscht sich der Olaf in jedem Pickwick-Plan einen sogenannten Frontload mit
Ja, hab ich aber nicht mehr gekriegt, Mike. Hat er mir nicht mehr gegeben. Ja.
Nee. Oh.
Ja. Und zu unberechenbar die ganze Geschichte. Ich mache mal weiter, weil wir haben ja hier noch ganz interessante Sachen. Aber bevor wir dazu kommen, ja, es gibt was Neues, es gibt was Spannendes. Ihr habt gemeinsamen Content aufgelegt. Mike und Holger, ihr werdet das bald auf YouTube hochladen, dann werden wir das sehen. Was bekommen wir denn da serviert von euch?
Schieß Holger,
los,
magst
Mike.
du?
Ne, schieß los.
Okay. Holger und ich hatten zuvor schon Kontakt, da war ich noch in Dubai. Und ich halte Holger als einen der führenden, zu vertrauenden Betreuer in Deutschland, der mit einem sehr konstruktiven und unvoreingenommenen Auge auf Dinge schaut. Und habe Holger eingeladen zu mir ins Fitnessstudio nach Walldorf, das liegt bei Heidelberg. Und da haben wir über sehr interessante Dinge gesprochen, unter anderem über Blutfette, Cholesterin, Omega-3, Potenzial für gesundheitsschädliche Prozesse in diesem Omega-3-Ding, über Verdauung. Es kamen ziemlich interessante Sachen bei rum. Und so wie ich jetzt gerade sehe, ist meine Frau am Laptop und schneidet es gerade fertig. Das heißt, die Sachen werden bald bei YouTube zu sehen sein.
Also, wenn diese Episode gesendet wird, ist es schon aller Voraussicht nach online, ja. Und ja, darf man schon ein bisschen was verraten, was ihr da gemacht habt, Holger?
Ja, also so wie der Mike es angeteasert hat, wir haben ganz einfach, wir haben im Vorfeld ein bisschen Brainstorming gemacht und haben uns Themen um die Ohren geworfen gegenseitig, wo wir denken, dass zu denen mal etwas gesagt gehört, aber jetzt nicht so nach dem Motto Monolog, sondern ein bisschen so mit den Eindrücken von Mike als Profiathlet, aber auch als Coach, auch einer, der eine gewisse Expertise mitbringt und dann einer, der jetzt halt, ja, zwar schon auch jetzt kein Athlet mehr ist, aber mal einer war und der sich aber halt jetzt sehr, sehr stark mit diesen ganzen wissenschaftlichen Backup auseinandersetzt und das immer aktuell auf der Pfanne hat und so. Und da sind halt wirklich ganz, ganz interessante Clips entstanden, mit unterschiedlichen Sichtweisen, mit Fragen von Theorie nach Praxis, mit Fragen von Praxis nach Theorie. Und da haben wir uns, ich weiß ja gar nicht, wie lange wir da gesessen waren. Also ich glaube mindestens 1,5 Stunden. Und da haben wir einen Clip nach dem anderen aufgenommen und haben da ja zu wirklich aktuellen interessanten Themen. Also wir haben die Ein-Ei-DGE-Geschichte aufgegriffen, wir haben die Fastengeschichte aufgegriffen mit der kardiovaskulären Sterblichkeitsstudie. Das ist ja alles brandaktuell, das haben wir alles mit reingenommen. Wir haben uns über den Verdauungstrakt unterhalten, ein riesengroßes, spannendes Thema. Und noch ein paar so Sachen. Ja, die halt auch sehr viel so, ja, oftmals so halb wahr und so halb fundiert kommuniziert werden da draußen. Und da gibt es von uns einfach mal zwei, teilweise konträre, teilweise parallele, aber halt auch immer auf eine gewisse Art und Weise unterschiedliche Sichtweisen. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Format und da freue ich mich schon sehr, wenn wir das, wenn das online geht und wenn das live ist.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, wenn die Episode hier ausgestrahlt wird, dann wird das schon online sein. Wir werden das unten in der Keynote der Episodenbeschreibung mit verlinken, auch den YouTube-Kanal, wo das gesendet wird, dass dann unsere Hörerinnen und Hörer gleich direkt darauf zurückgreifen können. Geht spannend weiter. Mike wird gefragt, wie viele Jahre hast du Natural trainiert, bevor du dich entschieden hast zu unterstützen?
Angefangen habe ich, als ich 11 Jahre alt war und meine erste enhanced Wettkampfdiät war dann, als ich 18 war. Das heißt, 7 Jahre komplett natural, in dieser Zeit auch deutscher Meister geworden, Vize-Baden-Württemberg-Meister und Fünfter auf der Mr. Universum damals mit 16 Jahren schon. Und dann, als ich 18 wurde, bin ich auf die dunkle Seite der Macht gewechselt.
Ich habe deine Karriere damals auch erstmal überwiegend auf Team Andro mitverfolgt. Ne? Da kommt man immer wieder drauf zurück, schade, dass das nicht mehr gibt. Ne? War sicherlich keine kluge Entscheidung, das Ganze mit diesem ganzen Wissenskompendium da so einzustampfen. Ja. Dann wird eben in dem Zusammenhang auch noch gefragt, Mike, was empfiehlst du denn jemandem, wie lange er das natural betreiben? Das ist eine schwierige Frage, aber lassen wir sie mal zu, weil sie eigentlich interessant auch ist. Was empfiehlst du jemandem, wie lange er es natural probieren sollte? Ja.
Pauschal gesagt, so lange wie möglich. Denn ich bin der festen Überzeugung, alles, was ins Enhanced geht, hat was mit Androgenrezeptordichte zu tun. Sagen wir es mal in der Analogie, du kannst so viele Züge losschicken, wie du willst. Wenn du nur einen Bahnhof hast, kommt nur ein Zug an. Deswegen sollte man im Laufe seiner Naturalkarriere so viele Bahnhöfe kreieren wie möglich. Und das macht man durch intensives, hochfrequentiertes Training. Dass wenn man sich dann mal entscheidet zu unterstützen, dass dann auch wenigstens ein paar Züge ankommen und nicht nur einer. Und im Optimalfall sind es dann auch nicht irgendwelche wahllos gewählten Züge, die man einfach losschickt in der Hoffnung, dass was passiert, sondern mit ein bisschen Gehirn geplante Züge. Ihr wisst, was ich meine.
Finde ich eine gute Analogie mit den Zügen und dem Bahnhof. Weil da kann sich halt auch jeder was vorstellen. Also ich muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt hier auch nicht die Hörerschaft, die wahllos Steroide ballert. Ja, da sind Leute, die sich eben halt auch mal grundlegend für diese Thematik interessieren. Das muss man auch sagen. Holger, Frage an dich hier. Die geht direkt an dich. Klammer auf, Holger Guck steht da. Gibt's ein genetisches naturales Limit? Ja oder nein? Ist im Moment gerade wieder hart in der Diskussion.
Klar gibt's ein genetisches Limit. Logisch. Das habe ich ja schon vor 10 Jahren, habe ich da schon einen Blog drüber geschrieben. Da gibt es von Größen der Trainingswissenschaft aus den USA gibt es da auf unterschiedlichste Rechenmodelle. Aber die sagen am Ende alle ungefähr dasselbe. Nämlich, dass du innerhalb von den ersten Jahren, wenn du da, in den ersten wenigen Jahren, wenn du da alles richtig machst und on point bist, dann kannst du da schon, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber da kannst du schon 70-80% deines genetischen Potenzials in den wenigen ersten Jahren komplett ausschöpfen und alles, was du dann, und dann beginnt halt die Zeit, die wir alle kennen, die ich jetzt zum Beispiel auch durchlebt habe nach 28 Jahren Training, wo es dann halt immer schwieriger wird, immer langsamer geht, immer zäher wird, wo man immer mehr darum kämpfen muss und so weiter und so fort. Und das hat natürlich logischerweise mit der genetischen Anlage was damit zu tun. Ne? Also das ist völlig klar. Also klares Ja, es gibt ein genetisches Limit und es ist auch gar nicht so schwierig mit, wie sage ich das, wenn du jetzt wirklich ambitioniert bist und das wirklich ernst nimmst, dann ist es auch gar nicht so schwierig, schon innerhalb von einigen Jahren an dieses Limit tatsächlich ranzukommen. Aber da musst du wirklich dich intensivst damit befassen, deine Hausaufgaben alle richtig machen, in der Trainingswissenschaft, in der Ernährungswissenschaft, in der Regeneration, in der Balance, im Alltag, im Umfeld. Da musst du halt alles fokussieren, ja, das habe ich auch mal gemacht, ein paar Jahre. Und dann, ja, dann kannst du auf jeden Fall, wirst du das noch erleben, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, jetzt ist das genetische Limit ausgeschöpft. Das sagt dir niemand, aber du merkst es halt dann ganz einfach über das, was du reingibst und was du noch zurückbekommst. Und das wird halt ganz einfach immer weniger, ne?
Oder um es mit Mike-Worten zu sagen, welche Züge überhaupt ankommen. Ja.
Genau,
Ja.
genau.
Find ich eine gute Analogie. Mike, hier fragt jemand, was würde passieren, wenn Patrick Teutsch sich tatsächlich entscheiden würde, zu unterstützen? Würde der vorne mithalten können? Ich meine, du kennst
Das
ihn ja
kann
auch,
man zum
ne?
jetzigen Zeitpunkt nicht sagen,
Das
weil
ist
ich
eine
nicht weiß,
schwierige
an welchen
Frage,
Enden und Ecken,
ne? Ja.
ja, an welchen Ecken und Enden er wächst. Aber eine Sache ist 1 Milliarde % sicher. Wenn Patrick Teutsch nur ein Finger, eine Fingerspitze Stoff anfassen würde, würde der Kerl aus allen Nähten explodieren. Der Kerl hat von seinen Genen her schon eine Struktur, dass er mit enhanced Bodybuildern mithalten kann. Also Patrick steht enorm gut da. Ich vergleiche das mal mit einem Ronnie Coleman. Ein Ronnie Coleman, der wurde Profi als Naturalathlet. Und ein Patrick Teutsch auch. Also er hat das Potenzial, Leuten auf den Füßen zu stehen, die enhanced in einer Pro League stehen. Und jetzt auf der Arnolds war tatsächlich ein Naturalathlet, der bei den Profis in der Classic auf einer Arnolds Classic mitgemacht hat. Und nur falls die Zuschauer es nicht wissen, dieser Wettkampf ist ein Invitation, eine Invitation Competition. Das heißt, man wird auserwählt aus Athleten der ganzen Welt. Und es sind vielleicht 10 Stück. Und wenn du diese Invitation erhältst, darfst du mitmachen. Und er hat sie tatsächlich bekommen und er hat sich behauptet. Natürlich hat ihm vielleicht der ein oder andere Zentimeter gefehlt. Oder hier der ein oder andere Querstreifen im Po. Aber der Kerl konnte anknüpfen. Das ist schon beachtlich. Und ich glaube, Patrick Teutsch gehört zu einer ähnlichen Sorte Mensch.
Ja, also ich schätze ihn als Athleten auch hoch ein und vor allen Dingen er geht's ja mit einer ganz soliden Basis an, verbessert sich tatsächlich von Jahr zu Jahr, ist auch ein guter Coach, muss immer nur gucken, wie viel Athleten er da mit diesem Primus Inter Pares da gemeinsam mit Daniel Kupik und noch ein paar anderen guten Trainern da auf die Beine bringt, ja, die auch immer top abschneiden. Also grundsätzlich muss der ein Top-Setup für Naturalathleten haben. Und das ganze System ist ja auch da drumherum gebaut. Und ich glaube, keiner ist so viel auch getestet worden wie er. Ja, das ist auch so, das ist auch so ein Ding. Also mir gefällt er auch gut. Ich finde sogar seine Entscheidung, es ist zumindest vorerst zu lassen, so wie es ist, finde ich eigentlich sogar sehr, sehr gut. Also kann ich tatsächlich nur begrüßen. Ja. Mal schauen, was noch wird, was da noch rauskommt. Ja. Frage wieder an euch beide. Ja, die ging uns drei auch tatsächlich. Was seht ihr denn oder wen seht ihr denn als die größten deutschen Talente aktuell im Bodybuilding, die nachrücken gerade? Also ich würde jetzt sagen, Mike ist etabliert, Urs ist etabliert, ein Roman Fritz ist etabliert, aber wen seht ihr denn im deutschen Bodybuilding, ganz egal jetzt mal in welcher Klasse, der es weit nach vorne bringen kann? Holger, was denkst du?
Ich bin da der absolut unqualifizierteste für so eine Frage von uns dreien. Ich nehm mich da mal raus, weil ich da wirklich ganz ehrlich für alle da draußen dann nicht auf dem Laufenden bin. Ich verfolge nicht die Nachwuchstalente. Ich gucke da wirklich zu wenig und ich bin ja auch nicht mehr jetzt so da voll aktiv mit dabei. Auch jetzt verbandsübergreifend, da werdet ihr beide mit Sicherheit mehr sagen können.
Was sagst du, Mike? Die
Ich muss ehrlich zugeben,
Nachrücker.
dass vor allem durch die Classic Physik jetzt unglaublich viele junge, unglaublich gute Athleten nach oben kommen. Erst kürzlich ist ein 19-jähriger IFBB Pro geworden in der Classic und der Typ steht nicht mal schlecht da. Ich würde auch behaupten, dass in den nächsten Jahren das Wettkampfniveau immer dichter und dichter wird. Mal abgesehen von einem Chris Bumstead, einem Urs, einem Ramon, geht es auf Amateurwettkämpfen schon so heiß her, dass ich mir denke, Junge, teilweise könntest du zwei, drei davon schon in die Pro League stecken und die haben noch nicht mal das volle Gewicht. Wo ich kenne jemanden persönlich, der allerdings nicht so viel von sich hält. Und rein zufällig wohne ich gerade in seiner Wohnung. Also ich bin gerade in seinem Büro und er heißt Arta, kommt auch aus Hamburg. Und wir haben uns zufälligerweise in Dubai kennengelernt. Und er hat sich jetzt entschieden, so ein Jahr lang Bodybuilding zu machen, wurde auf Anhieb deutscher Meister und hat einen guten Vorbereiter, Erdem Dül, falls das ein Begriff ist. Mhm. Und ich habe ihn gesehen, wie er jetzt aktuell aussieht. Der hat jetzt gute 120 Kilo, ist ein Stückchen größer als ich, ist noch kein Profi und steht wirklich gut da. Also tolle Linie, tolle volle runde Muskeln, tolle Präsentation, ist ein netter, smarter Typ. Und so viel, also es gibt mehr solche Leute, die sprießen aus dem Boden wie nix. Also ganz ehrlich, unter uns jetzt mal, ich bin froh, dass ich in ein paar Jahren in die Rente gehe, weil ich will nicht wissen, wie Classic Physik in 10 Jahren dasteht.
Ja, also man sieht das halt auch, dass Classic Physik ist ja ein interessantes Phänomen, ja, die Klasse so in der Form, wie lange gibt es die, helft mir, 13, 14, ja, länger nicht.
Seit 2018.
18, siehst du, 18, genau. Und da muss man einfach auch sagen, dass gerade die auch sehr viel für die Gesamtentwicklung, auch für das Renommee Bodybuilding beigetragen hat. Und je mehr hier nachrücken, weil es für viele ja auch wahrscheinlich einmal einfacher erreichbar scheint zunächst. Ich sag ganz bewusst scheint und zum anderen auch nicht dieses Gefühl da ist, dass man jetzt hier, gerade was Enhanced angeht, absolut im fünften und im sechsten Gang fahren muss. Ja. Und das wird sicherlich auch Leute dann eben gerade mit hervorbringen, die sehr viel Talent haben, einige Jahre trainieren und dann halt auch die richtigen Trainer haben. Und ich denke, da kommt auch in den nächsten Jahren einiges. Ich verfolge das jetzt immer nur insofern, wenn ich von anderen Coaches was mitkriege. Was der Stefan Kienze sagt, da sagt der Emir, ist in der Open dann, ja, halt auch ein Athlet mit sehr viel Talent, der sehr weit nach vorne schaffen wird. Und da gibt es eine ganze Reihe, wo man auch gespannt sein darf, wie das weitergeht. Ne? Wie wird's für dich beim Olympia, Mike? Ist auch eine Frage spannend gewesen. Wie schätzt es Mike ein, seine Chancen dieses Jahr?
Also ich habe ja was Spezielles vor. Ich habe mit gutem Grund jetzt eine große Aufbauphase noch vor mir. Die ist jetzt schon gut gelaufen. Ich habe seit November 30 Kilo plus. Davon ist natürlich einiges Wasser und ein bisschen Speck ist dazugekommen. Aber ne, wo gehobelt wird, fallen Späne, so ist das. Ich bin mir sicher, dass ich ein ziemlich neues Paket mit auf die Olympia bringen kann. Aber ich will alle erstmal so ein bisschen im Schatten lassen und dann wirklich final im Oktober das Paket präsentieren.
Nicht vernünftig für eine Überraschung sorgen. Ja, wie es Yates immer gemacht hat, The Shadow. Ja, ist immer erst dann aufgetaucht, wenn es drauf ankam. Ja.
30 Kilo hast du zugelegt, Mike.
Ja, Stage Weight war 89, Kilo und jetzt habe ich 120,9 heute Morgen.
Gut, lässt ja letztendlich drauf schließen, dass du nicht nur mit einem neuen Paket kommen wirst, sondern auch mit mehr Gewicht, Qualitätsgewicht auch, ne, am Ende. Ne. Was schätzt du, wie viel wirst du übrig behalten etwa?
Ich habe leider keine Referenz, weil, wie gesagt, die letzte Offseason ist gute 5 Jahre her. Ich habe einiges dazugelernt. Ich habe viel gelernt nach 18 Jahren Sport tatsächlich. Wieder neue Dinge im Training gelernt, wieder Neues gelernt zum Thema Ernährung. Mein Trainer hat sich ja verändert. Also ich habe einen neuen Coach, der kennt sich hervorragend aus, hat schon mehrere Olympiatitel unter seinem Mantel. Ich hoffe, dass einiges davon übrig bleibt. Natürlich kann ich das nicht bis ins Unendliche treiben, sonst lande ich in der Open. Und das macht die Gesundheit leider nicht mit. Also so vernünftig bin ich. Ich will auch noch irgendwann mit 50 oder 60 mit meinen Kindern Spaß haben und das ist nicht unbedingt mit drin, wenn ich Open Bodybuilding targetieren würde. Mhm. So ehrlich muss ich sein. Mhm. Na, aber ich hoffe, dass so viel davon übrig bleibt wie möglich.
Mhm. Ja, du hast es ja auch angesprochen, dein Gendefekt, ne? Da musst du schon ein bisschen, was ja auch auf die oralen Steroide da verwiesen, musst schon genauer auch das Ganze beobachten. Ich glaube, das rührt aus Defekt in der Leber her, ne? Bei dir, wenn ich das richtig erinnere.
Ja und nein. Und zwar nennt sich das Ganze Porphyrie variegata und kommt bei 0,00001% der Menschen vor. Und die Menschen, die es haben, leben in Südafrika, lustigerweise. Ich bin einer von wenigen Europäern, die das überhaupt haben. Du kannst dir vorstellen, wie die Uniklinik Heidelberg darauf abgefahren ist, als ich mich da vorgestellt habe. Ich war sechs Wochen fast täglich in der Klinik, in allen Abteilungen. Die haben Bilder gemacht, Videos, alle möglichen Tests. Die haben mir irgendeine Nadeln irgendwo reingesteckt, um zu gucken, ob meine elektrischen Leitbahnen funktionieren, psychosomatisch, also von A bis Z alles durch. Und der Gendefekt ist tatsächlich ein Defekt in der Bildung meiner roten Blutkörperchen. Das bedeutet, in diesem Stoffwechselprozess, um Hämoglobin herzustellen, funktioniert der sechste oder siebte Prozess nicht korrekt. Und wenn dieses rote Blutkörperchen zusammenfällt, entsteht ein Toxin. Und dieses Toxin wandert in die Leber, um das zu filtern. Wenn die Leber aber überlastet ist oder man ein Leberversagen hat, dann rutscht es in die Haut. Und das ist mir 2018 passiert, ohne dass ich es wusste. Ich hatte immer in meinem ganzen Leben erhöhte Leberwerte und wusste nie wieso. Und mein Hausarzt hat damals auch bei einem 600er GPT gesagt: Ach ja, Mike, das kennen wir aus der Vergangenheit, ist nicht so schlimm, das ist normal. Und ich als Jugendlicher habe mir dabei nichts gedacht. Ich war damals noch nicht so tief im Thema und habe halt gedacht, ja, okay, das wird schon stimmen. Und 2018, nachdem ich Profi wurde, wurde ich dann an meinem Geburtstag in die Klinik eingeliefert mit einem Leberwert von fast 1000, also Leberversagen, die Ecke. Und keiner wusste, wie man mir helfen kann. Und nach 2 Jahren hat die Uniklinik dann angerufen und gesagt, Herr Sommerfeld, wir haben die Lösung. Kommen Sie vorbei, lassen Sie es uns besprechen. Dann war ich da. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich meine eigenen Tests gemacht, eigene Medikation übernommen und versucht, die Werte so zu manipulieren, also zu meinen Gunsten zu manipulieren, und kam dann auch zu einer Entscheidung. Und die haben mir verglichen und die Entscheidung der Uniklinik war damals, dass es am Proteinkonsum liegt. Und dann habe ich gefragt, wie sie drauf kommen, und da hatten sie nicht wirklich eine richtige Erklärung, sondern es war eher so, dass Bodybuilder ja einen erhöhten Proteinbedarf haben und ich dadurch mehr Eiweiß esse und es dadurch getriggert werden könnte. Faktisch ist es aber so, dass je mehr Sauerstoff mein Körper produziert, logischerweise auch mehr Sauerstoff im Blut brechen kann. Also die Dinger, die Sauerstoff transportieren, so rote Blutkörperchen und so, die gehen dann halt auch mehr kaputt. Also habe ich dran rumgespielt und zum Beispiel Medikamente benutzt, die Sauerstoff produzieren oder den Sauerstoffgehalt im Blut erhöhen. Und siehe da, mein Leberwert ist in die Höhe gegangen. Habe ich die Sachen wieder weggenommen aus meinem Plan, sind die Werte gefallen. Und eine Sache, die ich herausgefunden habe, ist Tutka. Das ist ja mittlerweile in ganz vielen Ländern normales Supplement. Unterstützt die Galle und scheinbar auch Leberentgiftung. Und mein Leberwert ist massiv gefallen von 970 knapp auf 120 innerhalb von 2 Tagen, 2 Wochen. Und die ganzen Ergebnisse habe ich natürlich dokumentiert, habe eigene Blutbilder anfertigen lassen, die Medikation dazu und alles, was ich gemacht habe, protokolliert. Und die Meinung der Uniklinik Heidelberg war damals, dass es meine eigene Meinung ist und man sie leider nicht berücksichtigen kann. Also werden leider alle künftigen Ärzte lernen, dass Porphyrie mit Protein korreliert irgendwie, was halt nicht so der Fall ist, leider.
Oh, das ist aber eine traurige Geschichte, du.
Ja, leider.
Oh.
Ja, vor allen Dingen, wenn du dort ja das protokolliert hast, das Ganze hast du es ja über einen Referenzzeitraum auch beobachtet, ne? Also insofern sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen. Ja. Tja, aber gut, das sind die Götter in Weiß, ne? Das sind die Götter in Weiß.
Ja, zugegeben. Also wenn jetzt so ein kleiner Bodybuilder in meine Klinik spaziert und sagt, ja, ich habe auch meine Tests gemacht und sehen Sie mal hier und bringt da ein paar Blatt Papier mit, dann würde ich da auch zweimal drüber gucken. Aber ich würde es dennoch in irgendeiner Weise versuchen zu berücksichtigen, weil logischerweise haben die Sachen ja tatsächlich was mit meinem Sauerstoff zu tun. Und wenn ich Medikamente nehme, die Sauerstoff bilden, dann hat es ja zwangsläufig was damit zu tun. Also man kann es nicht verschweigen. Man kann nicht drüber hinwegsehen.
Ja gut, also da kann man dir in der Sache nur wünschen, dass du tatsächlich auch mal an einen Arzt kommst, der das berücksichtigt, was du beobachtest. Ja. Kann so und so sein. Also Holger und ich haben die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich auch jetzt wie in meinem Fall Ärzte gibt, die sich die Sachen anschauen und tatsächlich sehr, sehr aufgeschlossen sind. Aber deren Meinung ist oft in Stein gemeißelt und ich finde, das hat sehr wenig damit zu tun, wer dann kommt. Man sollte bei jedem, der seine eigenen Beobachtungen akribisch macht, dann das dann eben auch noch notiert. Und wie in deinem Fall wahrscheinlich auch zum großen Teil auf eigene Kosten. Das sollte man schon mal berücksichtigen. Ne? Also, na gut.
Ja, es ist ein sehr kompliziertes Thema. Ich kann mal aus der Warte eines medikamentenbrauchenden Menschen sprechen. In dem Moment, wo man beim Arzt einläuft und sagt, man hat Kopfschmerzen, meine Gelenke tun weh, ich habe keine Ahnung, ich habe Grippe, fragt er immer, ob man Steroide benutzt. Ob das jetzt unweigerlich was damit zu tun hat, mit der Krankheit oder nicht, ist erstmal egal. Wenn man das Ganze dann bejaht, weil man will ja von einem Arzt auch ehrlich sein, weil es irgendwie bei der Lösungsfindung hilft, dann hat man direkt, ich sag mal, zu 80% einen Stempel und die Pauschalantwort ist immer, egal bei welcher Krankheit, ja, dann nehmen Sie keine Steroide mehr. Was ja zwangsläufig nicht unbedingt die Lösung des Problems ist. Natürlich, und das will ich in aller Deutlichkeit sagen, sind Steroide in sehr vielen Fällen dafür verantwortlich, dass die Gesundheit rapide abnimmt. Aber ich würde bezweifeln, dass jetzt Steroide direkt was mit einer Grippe zu tun haben oder so.
Also das würde ich auch massiv anzweifeln, ja, weil ich meine, kannst du theoretisch dann auch alles mit ranziehen. Und am Ende des Tages gibt's ganz, ganz unterschiedliche Ursachen für das Ganze. Da kommt, hier habe ich auch noch eine Frage zum Thema Steroide, die ist ein bisschen weitläufiger, die an euch beide, vielleicht Holger oder auch mal zuerst. Ist es sinnvoll, fragte jemand, wenn man Steroidbenutzer ist, längere Pausen damit einzulegen?
Ja, das kommt auf deine Zielsetzung drauf an, oder
Ja,
Mike?
er schreibt hier, Klammer auf, keine Hormonersatztherapie. Klammer zu.
Ja, also das kommt auf deine Zielsetzung drauf an. Ich glaube nicht, dass jemand, der auf dem Level von Mike spielt, da kann er mich gerne eines Besseren gleich belehren, dass der sich leisten kann, ausufernde Off-Zyklen zu machen, um seine Achse wiederherzustellen, das Spermatogramm wieder auf den Top-Wert zu kriegen, um dann wieder einzusteigen. Ich glaube, dass, oder Mike, das würde ich jetzt sagen, ne?
Ja, ich habe ein ganz, 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 ganz klares Statement zu dieser Geschichte. Und die grundlegende Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wozu soll ich off gehen? Also wir reden hier von komplett off, alles raus. Was ist die Konsequenz? Die ersten 3 bis 6 Monate, würde ich sagen, fällt man in ein sehr tiefes hormonelles Loch. Ganz einfach, und das ist vielleicht auch interessant für die Zuschauer, die sich damit nicht so gut auskennen, sobald man sich vor allem Testosteron von außen zuführt, hört die Eigenproduktion auf. Relativ schnell sogar, weil der Körper einfach keine Notwendigkeit sieht, ein Hormon zu produzieren, was sowieso von außen zugeführt wird. Man kann sich das bildlich vorstellen, von außen kommt so ein Hormon rein in den Blutkreislauf, unser Gehirn sagt so, hoppla, ist ja schon da, also müssen wir den beiden Kollegen Nebenniere und Hoden nicht mehr sagen, produziere mal, weil ist ja da. Und dann passiert das, was allen Bodybuildern passiert, man kriegt kleine Hoden, kleine Eier, die Bodybuilder-Eier. Ne, weil einfach weniger produziert wird. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, jemand hat gestofft über ein paar Monate, wie man das so in der Regel tut, und entscheidet sich jetzt off zu gehen, aus gesundheitlichen Gründen offensichtlich. Aber was in Wahrheit passiert ist, dass man in ein hormonelles Loch fällt, weil man eben wenig produziert und es monatelang dauert, bis man wieder eine einigermaßen solide Eigenproduktion hat. In der Zwischenzeit nimmt zum Beispiel die Dichte der Knochenstruktur ab. Man hat Depressionen, teilweise man kommt nicht mehr richtig aus dem Arsch, man ist so ein bisschen lahm und demotiviert und Muskulatur baut sich ab und viele Stoffwechselprozesse funktionieren nicht mehr so 100%. Und dann entscheiden die Leute nach 4 Monaten Pause, wenn man immer noch in der Regeneration ist, wieder anzufangen zu stoffen. Das heißt, diese Regenerationspause ist eigentlich dazu da gewesen, um dir noch mehr Schaden zuzufügen, weil zu viel und zu wenig Testosteron ist beides schlecht. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, wie kann, weil ich mache Wettkämpfe regelmäßig und wenn ich jetzt 8 Monate im Jahr rausgehe, um meine Eigenproduktion wieder zu starten, um sie dann wieder kaputt zu machen, was zum Teufel habe ich davon?
Ja, das meint genau, da, genau das meine ich auch. Also das, ne? Also wenn man jetzt so viel Zeit hast du ja gar nicht, ne?
Nee, und ich sag's jetzt nochmal dazu für alle Hörerinnen und Hörer, das, was Mike gesagt hat, jetzt, er hat es auch wirklich sehr gut und sehr exakt erklärt, aber immer im Hinblick auf ein Wettkampf-Bodybuilding, ja, über das wir hier reden. Ja, das, da, darum geht's, ja, weil viele glauben, dass das ein Standardprozedere für jeden Trainierenden ist. Hier geht es um einen absoluten Spitzensportler im Wettkampf-Bodybuilding, der schon mehrere Mr. Olympia-Teilnahmen und mehrere Profisiege hinter sich hat und deswegen auch eben diese Herangehensweise. Aber es ist natürlich aber normal und klar, ne, dass bestimmte Sachen einfach auch eine Zeit lang mal herausgenommen werden, Mike. Dass man sicherlich sich etwas downgradet. Da gehe ich doch recht in der Annahme, ne?
100%. Und zwar, ich kann jetzt mal aus meiner Warte sagen, unterm Jahr gab es für mich keinen Grund, irgendein Medikament anzufassen, um mehr Muskeln aufzubauen. Denn, wie ihr wisst, gibt es ein Gewichtslimit und das habe ich erfüllt. Also konnte ich wirklich guten Gewissens ein sogenanntes TRT machen, eine Testosteron Replacement Therapy, eine Hormonersatztherapie zu Deutsch. Das heißt, ich habe mir zwar Testosteron von außen zugeführt, aber immer unter Kontrolle meines Blutbildes, sodass ich in Range, also einen normalen Testosterongehalt im Blut aufweise. Jetzt kann man darüber streiten, die Medizin ist sich da auch noch nicht so ganz einig. Scheinbar wird es eine gängige Medikation für etwas ältere Menschen oder mit einem Hormondefizit, dass man von außen eben ein Hormon gibt und das findet man sowohl bei Diabetikern als auch bei Leuten mit Schilddrüsenunterfunktion, dass man genau das tut, das Hormon, was fehlt, in einer kleinen Dosis zu ersetzen, um quasi das, was der Körper nicht produziert, einfach zur Verfügung zu stellen. Und somit stellt man in gewisser Weise sicher, dass alle Funktionen und Stoffwechselprozesse funktionieren. Das heißt, im Klartext benutze ich unterm Jahr, wenn ich keinen Wettkampf mache, die kleinstmögliche Dosis, um mein Blut genau in der Range von Testosteron zu halten.
Okay. Also das ist für mich ganz, ganz neuer Bereich. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Ja. Das heißt also auch, wenn man es so sagen kann, damit natürlich auch die Gesundheitsrisiken senken, automatisch.
100%. Es gibt im Bodybuilding einige Medikamente, die unweigerlich zum Tod führen, wenn man sie lange und intensiv benutzt. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und es gibt Momente im Profisport, wo das gebraucht wird oder wie soll ich es klug formulieren, wo ein Nutzen gegeben ist, potenziell. Aber das heißt nicht, dass man es das ganze Jahr durchzieht, weil man einfach, ganz ehrlich, in wenigen Monaten dabei draufgehen kann.
Ja, also deswegen ist das eben auch nochmal ein Appell an alle, die das wie so quer durch den Gemüsegarten im Amateur und gegebenenfalls sogar im Hobbybereich machen. Solche Geschichten sind nichts für Leute, die sich nicht auskennen damit. Ganz klar. Und dazu gehört auch immer ein wirklich sehr, sehr großes, das hört man auch, wie Mike darüber redet, Basiswissen selber und die Kontrolle eines Arztes. Also da auch nochmal der Appell an alle, nicht hier einfach wie Pi mal Daumen rechnen und das so machen, wie man das für richtig hält, wenn man es schon tun muss. Dann mit einer soliden Grundlage wissen, was man sich selber erworben hat und immer jemanden aus dem medizinischen Bereich auch exakt drüber schauen lassen. Ja, das ist mein Appell mal an alle hier. Ja.
Kann ich 100% zustimmen.
Ja, ja, die Runde hat jetzt so ganz langsam im Ende, obwohl wir noch weitermachen können. Vielleicht hängen wir hier mal noch einen zweiten Teil mit allen dreien an oder eben nur mit Mike, das können wir, Können wir gerne mal sehen, aber wir wollen unser Format hier immer einhalten, das ist wichtig. Und deswegen sage ich hier an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Ich muss dazu sagen, es ist 21 Uhr, für uns alle eigentlich kurz vorm zu Bett gehen. Wer hier fleißig hört, weiß das. Bei Mike wird es ähnlich sein, der geht auch pünktlich schlafen, nehme ich mal an. Und deswegen herzlichen Dank erstmal einmal nach Hamburg und dann zu dir, Holger, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid.
Schön war's. Schöne Runde.
Vielen, vielen Dank. Ja, sehr cool.
Ja. Also, sag alles Gute, bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.